Ich glaube, in China, du kannst kein Produkt veröffentlichen, ohne dass irgendwie KI da drin ist. Ich glaube, das ist einfach verboten. Das ist so sozial geächtet.
Übermorgen. Wie Technik unser Morgen verändert.
Hallo zu einer besonderen Übermorgen-Folge. Eine Doppelfolge. Wir reisen mit euch nach China hinter die Kulissen einiger spannender Tech-Unternehmen und Startups und wir werfen einen Blick darauf, wie digital und technisch das Leben der Menschen in China im Vergleich zu uns in Europa ist. Ich bin Johanna, schön, dass ihr dabei seid. China ist ja längst nicht mehr nur ein Produktionsstandort. Bei E-Autos, Robotik, Drohnen, KI und Consumer Tech ist das Land einer der wichtigsten Innovationstreiber weltweit. Chinesische Hersteller, die dominieren zum Beispiel den heimischen Markt für Elektroautos, also BYD, war im letzten Jahr laut Branchendaten klarer Marktführer in China. In unserer ersten Folge heute schauen wir hinter die Kulissen. Wo wird dort an Robotern, KI, Smartphones, Smart Glasses und Mobilität der Zukunft gearbeitet? Wie denken chinesische Unternehmen über Technik? Darüber spreche ich jetzt mit Corinna Oettinger, die auf der Reise bei Unternehmen, Startups und in Testlaboren unterwegs war. Hey Corinna, schön, dass du bei Übermorgen bist.
Hey Johanna, freut mich sehr, hier zu sein.
Hey, bevor wir jetzt über ganz viele Technologien und deine Besuche in Unternehmen reden und wie das überhaupt so abgelaufen ist, warum wart ihr überhaupt in China? Also was war diese Reise genau? War das so eine Messe, eine Medientour, Unternehmensbesuche? Nimm uns mal mit.
Also das Ganze nennt sich Global Connect Show und das ist so ungefähr ein Hybrid zwischen einer Medientour und einer kleinen Messe. Mhm. Das hat angefangen am ersten Tag mit so kleinen Messeständen, wie man es halt kennt, von der CES, von der IFA in Berlin. Und danach hat sich das in eine kleine Medientour verwandelt, wo wir einmal durch China gefahren sind, bei verschiedenen Unternehmen vorbeigeschaut haben und da täglich so 2 bis 3 Unternehmen gesehen haben.
Also viel zu sehen, auch ein Blick hinter die Kulissen, darum soll es ja heute gehen. Wenn du diese gesamte Reise mal in einem Satz beschreiben müsstest, wie war's?
Es war unglaublich interessant und es war für mich auch ein großer Bildwechsel, muss ich sagen. Also ich hatte von China einen ganz bestimmten Eindruck und der hat sich jetzt doch, als ich in China war, sehr stark geändert. Und zwar auch ins Positive, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es war viel sauberer, als ich dachte. Es war viel weniger autoritär, als man dachte. Also es war wirklich angenehm, dort zu sein.
Okay, also dieses Bild musst du nochmal genauer erklären, vielleicht so ein bisschen. Was war es vorher, was war es nachher, wo hat sich's genau gewandelt?
Also wenn ich an China gedacht habe, habe ich natürlich immer an große technische Innovationen gedacht, aber halt eben auch an dieses doch sehr begrenzte, dieses Social Credit. Man kennt ja die Memes online. Aber tatsächlich, wenn man im Land ist, sicherlich existiert dieses System, aber es rückt viel mehr in den Hintergrund. Man ist viel mehr mit den Menschen im Austausch und da liegt auch wirklich die Stärke dieses Landes. In den Menschen, die eben auch diese Technologien treiben. Und mit denen in Austausch zu kommen, also das war es für mich alle Male wert.
Gab es da auch Unterschiede so zu diesen Unternehmensbesuchen, wenn du jetzt welche in Europa kennst? Du warst ja auch hier schon viel bei Unternehmen hinter den Kulissen. Wie anders war es dort?
Oh, ganz anders. Ich muss sagen, wir hatten tatsächlich die Möglichkeit, mehrere verschiedene Arten von chinesischen Unternehmen zu sehen. Wir haben von so kleinen, jungen Startups bis hin zu so diesen großen, wirklich klassischen chinesischen Unternehmen alles gesehen. Und diese großen, klassischen chinesischen Unternehmen mit ihren riesigen Hierarchien, wo es dann auch wirklich steil bergab geht, wo wir an so einem langen Konferenztisch saßen und dann hat der CEO geredet und alle anderen waren leise und am Notizen machen.
Und 10 Meter entfernt.
Genau. Ja, und ich saß auch wirklich 10 Meter entfernt, ganz am anderen Ende von diesem langen Konferenztisch. Und dann hatten wir aber auch diese kleineren Startups, wo dann zum Beispiel auch einfach mal der CEO zu uns kam und mit uns gequatscht hat und ein bisschen so eine Q&A-Session gemacht hat. Und dieser Unterschied ist groß. Und vor allem auch dieser Unterschied im Mindset. Du hast viel mehr dieses, ja, wir werden das jetzt machen. Und viel weniger dieses, ja, dafür finden wir uns gerade in der Planung. Ja, das eventuell. Nein, das ist vielmehr eine Formulierung von, das wird so passieren. Wir machen das jetzt und dann wird das schon funktionieren.
Was natürlich auch dem System geschuldet ist, in dem es natürlich groß wird, dass es eben möglich ist, einfach zu sagen, so, wir bauen das jetzt einfach und nicht vorher noch durch ganz viele Regularien durchgeht. Aber wir gucken mal, wo ihr wart bei verschiedenen Unternehmen zu Besuch. Wie läuft sowas denn eigentlich ab? Also du hast gerade schon gesagt, also ihr saßt manchmal an Tischen, aber geht ihr da rein, gibt es erstmal so eine PowerPoint-Präsentation, dürft ihr richtig die Produkte testen? Was habt ihr eigentlich alles dort gesehen?
Das ist ganz unterschiedlich. Also manchmal sind wir da reingegangen und es war wirklich eine total interaktive Sache. Du hast direkt ein paar Smart Glasses auf die Nase bekommen und dann ging es los und dann hast du irgendwas Interaktives dort gemacht. Manchmal war es aber auch wirklich klassisch, du bist da durch einen großen Showroom gelaufen und hast halt einmal eine Präsentation bekommen und danach dann halt doch mal so eine PowerPoint-Präsentation, wie du schon gesagt hast. Also da gab es ganz verschiedene Approaches von den Unternehmen. Und ich muss sagen, natürlich für mich waren diese ganzen interaktiven Sachen viel interessanter.
Beschreib mal, wie interaktiv wurde es?
Wir waren zum Beispiel bei Rocket. Das sind Smart Glasses. Und da sind wir dann reingekommen. Und erst haben wir einen kleinen Überblick bekommen über das Unternehmen, die Unternehmensgeschichte, deren Produkte, wie das entwickelt wurde. Und danach haben wir uns dann in zwei Grüppchen aufgeteilt und konnten dann halt wirklich die Smart Glasses testen verschiedene Modelle und die hatten da so einen kleinen interaktiven Parcours aufgebaut, wo du dann da durchlaufen konntest und hast du virtuell so ganz coole Sachen gesehen. Den letzten Teil konnten wir leider nicht sehen, weil es genau an dem Tag geregnet hat und das draußen war, aber es war echt cool. Und der andere Teil, da hast du dann halt diese Smart Glasses aufgesetzt und hast dich halt mit Chinesen unterhalten, hast die Real-Time Translation ausprobiert. Das war wirklich eindrucksvoll und das war auch ein Termin, der mir sehr in Erinnerung geblieben ist, eben weil er so interaktiv war.
Wie gut sind diese Glasses dort? Also habt ihr schon irgendwie Produkte gesehen, die dort auf dem Markt sind oder welche, die noch in Entwicklung sind? Gab es irgendwie coole neue Funktionen?
Also ich warte gerade ganz gespannt auf mein Testgerät. Das dauert ein bisschen länger, weil die das mit Sehstärke für mich machen. Hm. Was ich unglaublich nett finde, weil das ist mein großer Grund, warum ich bisher keine Smart Glasses habe, obwohl ich eigentlich sehr interessiert bin daran, weil ich ziemlich hohe Sehstärke habe.
Ganz genauso. Als Brillenträgerin bin ich voll auf deiner Seite.
Und da wurde mir angeboten, dass sie halt in China meine Sehstärke die Gläser herstellen und mir das dann zuschicken. Das dauert dann natürlich ein bisschen länger. Und da bin ich mal wirklich gespannt. Von dem, was ich da auch schon gesehen habe, die hatten auch manche von den Testgeräten vor Ort, auch mit Sehstärke, dann natürlich nicht ganz mit meiner Sehstärke, aber das war schon echt beeindruckend. Und was mich vor allem gepackt hat, war diese Echtzeitübersetzung, denn die war einfach unglaublich gut. Also ich selbst spreche ziemlich viele Sprachen und auch Sprachen, die ich nicht kenne, zum Beispiel dann in Chinesisch. Ich hatte mit einem Chinesen eine Unterhaltung, eine flüssige Unterhaltung. Er hat mit mir auf Chinesisch geredet, ich habe ihm dann auf Englisch geantwortet. Mhm. Und das hat sehr gut funktioniert. Und das, obwohl Chinesisch so eine schwierige Sprache zu übersetzen ist.
Wie weit wir da auch gekommen sind dem Google Translator vor 10 Jahren und jetzt quasi zu einem sehr guten Babelfisch, der schon wirklich gut funktioniert.
Das große Problem damals mit dem Google Translate war ja immer, dass der eine Sprache genommen hat, es auf Englisch übersetzt hat und dann wieder in die Zielsprache.
Ja.
Ich erinnere mich dann auch daran, da waren wir auf Helgoland und ich wollte einen Brief an meine Austauschschülerin aus Frankreich schreiben. Und ich wollte schreiben, dass ich Robben gesehen habe.
Oh, oh.
Und dann hat Google also das Wort Robben genommen, hat es ins Englische Seal übersetzt und dann ins Französische Abdichtung, nicht in Robbe. Und mein Vater, der Französischlehrer, war total baff, was denn dort passieren konnte. Denn wie kommst du plötzlich von Robbe zur Abdichtung?
Aber ja, ich finde, das zeigt auf jeden Fall, wie weit wir gekommen sind. Und zeigt, wie ich eben gesagt habe, wie schnell wir uns schon entwickelt haben, wie schnell das auch geht, zeigt sich ja auch bei vielen anderen Entwicklungen, zum Beispiel in der Robotik. Also ich finde, wenn man so an China denkt, denkt man sofort irgendwie an Drohnen, die überall vielleicht rumfliegen, an Roboter in Restaurants, die dir das Essen bringen oder halt so die Shows, wenn es irgendwo Messen gibt, dann tanzen im Hintergrund halt irgendwie immer Roboter. Deswegen habt ihr auch Roboter oder eine Robotik-Unternehmen besucht?
Ja, wir haben als Robotikunternehmen haben wir Kinon besucht und die machen Roboter, die wir tatsächlich auch in Deutschland kennen. Also kennen die Leute zumindest, die hin und wieder mal bei Miss Pepper essen.
Die haben nämlich in Nordrhein-Westfalen, ja.
Ich weiß gar nicht, ob die auch in anderen Standorten diese Roboter haben, aber hier bei uns in Bornheim haben die auf jeden Fall, ich glaube, ein oder zwei von diesen süßen Robotern im Einsatz, schön mit Katzenohren und allem. Und die kommen von Kinon Robotics in China. Und die haben wir da auch besucht vor Ort.
Ist da einfach eine riesige Halle. Habt ihr gesehen, wie die funktionieren, wie die gebaut werden, wie die entwickelt werden, getestet werden?
Wir haben Tests gesehen und wir haben halt einfach die Roboter ein bisschen im Einsatz gesehen. Und ich muss sagen, mich erinnert das Ganze immer so ein bisschen an, wer es gespielt hat, an Starfield. Denn da, wenn du in diese großen Städte gehst, fahren immer diese Saugroboter draußen rum und die sehen genau so aus. Also ich weiß nicht, was davon zuerst kam, ob China zuerst die Idee hatte und dann Starfield sich davon hat inspirieren lassen oder andersrum. Aber für mich als Videospiel-Nerd war das unglaublich cool. Und dann haben wir einen Roboter gesehen Und der konnte Flüssigkeiten aufwischen. Stell dir vor, zum Beispiel in einem Flughafen, irgendwer verschüttet seine Cola und dann kommt dieser Roboter und macht das alles schnell weg. Und das hat beeindruckend gut funktioniert. Also sowas, ich wünschte, meinen Roboter, den ich hier zu Hause habe, mein Saug- und Wischroboter, wäre mal so effizient.
Sind es die Roboter, die erstmal so kleinere Hilfssachen machen? Oder habt ihr auch schon so humanoide Roboter gesehen, mit denen man auch schon reden kann?
Ja, haben wir gesehen.
Ohne Witz?
Ja, sowohl von Agibot als auch von Kinon. Und das mit dem Reden ist noch so eine Sache. Die meisten dieser Roboter laufen auf einer eigenen Form von ChatGPT. Und manchmal ist es etwas schwierig für diese Roboter, dich zu verstehen, wenn es ein bisschen laut im Hintergrund ist. Und dann kommen ganz lustige Unterhaltungen dabei raus.
Ja.
Aber ansonsten, also das reine Konzept von menschlichen Robotern ist natürlich auf dem Vormarsch. Wir haben auch schon so kleine Cafés zum Beispiel gesehen, wo dann so humanoide Roboter dir einen Kaffee zubereiten. Also sowas geht schon. Natürlich muss das aktuell immer noch in einem sehr kontrollierten Environment stattfinden. Wir können noch nicht diese menschlichen Roboter jetzt einfach in den Flughafen loslassen und die machen dann halt. Das geht tatsächlich noch nicht. Aber ich denke mal, früher oder später werden wir da auch hinkommen.
Ja, China investiert ja unglaublich stark in diese Embodied AI, also wo es dann ja auch darum geht, die Roboterkörper dann irgendwie in dieser Welt zu platzieren, die dann da auch handeln sollen und greifen. Gerade irgendwie Hände sind ja auch noch ein großes Thema. Aber hast du schon gemerkt, die arbeiten einfach ganz, ganz intensiv daran und es ist schon auf dem Weg, überzeugend zu werden.
Absolut. Und ich muss auch sagen, in den ganzen Hotels und so, das ist jetzt nicht wirklich Embodied AI im Sinne von humanoiden Robotern, aber kein einziges Mal habe ich gesehen, dass noch ein Concierge dir dein Essen aufs Zimmer bringt. Das waren immer so kleine Roboter, die dir das da gebracht haben. Und als ich in Shanghai war, habe ich auch mein Essen von so einem kleinen Roboter bekommen, was ich total klasse fand. Also da sind die schon total auf dem Vormarsch.
Das sind so diese, meistens diese Felder, die genannt werden, ne? Pflege, Hotels, Industrie, weiß nicht, Medizin vielleicht auch noch, Haushalt. Also wo siehst du die am sinnvollsten eigentlich? Oder vielleicht wo kommen die als erstes hin, vielleicht auch bei uns?
Ich würde sagen, das Erste ist wirklich das, was wir jetzt schon ungefähr sehen in Restaurants und so, wo sie dir dann einen Burger bringen oder dir halt zum Geburtstag gratulieren, wenn du gerade Geburtstag hast. Sowas sehe ich. Und dann natürlich halt auch dieses Reinigende. Jetzt aktuell haben wir ja noch die Menschen, die im Flughafen auf diesen, ich weiß gar nicht, wie das heißt, diesen Sambonis rumfahren. Ich glaube, das ist für Eishockey, aber
ja, Maschinen, stimmt.
Die da wischen. Und da, das wird auf jeden Fall, denke ich, in den nächsten Jahren ersetzt werden durch Roboter, die da halt eben autonom rumfahren und saugen und wischen, was hoffentlich auch mal die Sauberkeit unserer Orte in Deutschland erhöhen wird. Also man kann ja nur hoffen. Und dann danach denke ich wirklich, dass das erstmal so als kleine Novelty-Gadget-Sache kommen wird, dass wir eben diese Roboter-Cafés haben, wie es die jetzt da halt schon in China gibt. Und ich denke, danach werden wir uns dann, wird es Richtung Medizin gehen, dass wir, weiß ich nicht, automatisierte kleine Medikamentenschränke haben, die dann die ins richtige Zimmer fahren und sowas. Ich denke, danach wird erst irgendwas Humanoides kommen.
Ja, glaube ich auch. Also gerade sieht man ja jetzt auch schon, man kann es ja vielleicht so, viele sagen ja immer so ein bisschen die Blaupause, man kann irgendwie in die USA schauen und gucken, was irgendwann dann zu uns rüberschwappt. Hattest du den ähnlichen Eindruck in China, dass man dort mal ein bisschen gucken kann, was so in 5 bis 10 Jahren irgendwann dann hier auch rüberschwappt? Oder wir reden auf jeden Fall gleich noch darüber, wie unterschiedlich auch die Mentalität ist und die Ethik des Ganzen da auch noch eine Rolle spielt. Aber
also ich muss sagen, das ist eine Sache, die viel auch, ich will nicht sagen kritisiert wurde, aber angemerkt wurde. Da waren auch viele US-Amerikaner mit dabei auf dieser Medientour. Und eine Sache, über die wir viel geredet haben, war, wie langsam Deutschland damit ist, Dinge zu adoptieren und Dinge auch zu, ja, auszuprobieren einfach mal. Ich meine, das fängt ja allein schon an bei zum Beispiel selbstfahrenden Autos, was ja in anderen Ländern schon längst in ausgeweiteten Testphasen existiert und hier in Deutschland. Ich würde mal sagen, 5 Jahre dauert das mindestens noch, bis wir hier sowas wie Waymo auf unseren Straßen begrüßen können und das wirklich dann auch soziale Akzeptanz findet. Und generell, also wenn ich dann gefragt wurde, ach, wann werdet ihr denn sowas in Deutschland sehen, muss ich immer sagen, also wir sind gerade an dem Punkt, wo wir Saug- und Wischroboter in unsere Wohnungen holen mit Kameras. Das ist gerade so der Punkt, an dem wir sind, was so halbwegs sozial akzeptiert ist. Und selbst da schauen manchmal noch die Leute komisch, wenn du sagst, ja, der hat übrigens eine Kamera, ich kann den dann tracken. Deswegen, also ich glaube, in Deutschland ist das sehr optimistisch zu sagen, dass wir da in 5 bis 10 Jahren auf dem Stand sein werden, auf dem China jetzt ist. Aber man kann ja hoffen, vielleicht wird sich da auch bei uns was ändern. Und wir werden diese Technik dann bei uns auch willkommen heißen, dass wir eben nicht abgehängt werden.
Ein Punkt, auf den ich auf jeden Fall noch kommen wollte, sind so spannende Dinge, die du gesehen hast, von denen man vielleicht hier erstmal nicht denken würde, dass man sie sieht. Wir haben nämlich im Vorgespräch über Testlabore gesprochen. Bevor ich das jetzt irgendwie erkläre, übergebe ich es an dich, Corinna. Hightech-Labor, Werkstatt, Prüfhalle in einem. Was ist ein Testlabor? Wo wart ihr zu Besuch?
Also wir haben tatsächlich Longyear gesehen und die sind mehr als nur ein Testlabor. Die sind nämlich, die stellen auch her. Wenn zum Beispiel so eine Firma wie Samsung dann hingeht, die kontaktieren dann eine Firma wie Longyear und die sagen, ja, wir brauchen ein Mittelklasse-Handy mit diesen Spezifikationen. Und dann ist das Team von Longyear damit beschäftigt, dieses Handy einmal zu konzipieren, dann herzustellen, dann zu testen in deren eigenem Testlabor und dann wird am Ende das Samsung-Logo draufgehauen und dann wird das hier verkauft als ein Samsung-Handy. Und diese Firma spezialisiert sich darauf, für große Unternehmen solche Geräte, das sind meistens dann eher so die Mittelklasse-Geräte von diesen Firmen, herzustellen, zu produzieren und zu testen.
Ich glaube, bei vielen ist so klar, das wird dann irgendwie, Samsung hat so ein eigenes Headquarter und unten im Keller hast du so eine Produktionsstätte und dann kommt da am Ende das Handy raus. Also es wird nachher einfach outgesourced.
Gewisse Modelle auf jeden Fall, ja. Auch Smartwatches stellt Longyear auch her. Also wir haben da sehr viele verschiedene Produkte gesehen und das Coolste daran ist halt, wie die getestet werden. Wir sind dann nämlich dann durchgelaufen und dann hast du teilweise wirklich einfach so einen automatisierten Kameratest, wo diese Kamera in einen Greifarm reingehängt wird von dem Handy. Und dann sind da so bewegende Zielscheiben, ganz viele Neonlichter und alles. Und dann wird halt da automatisiert getestet, wie gut ist die Kamera von diesem Handy, was da jetzt entwickelt wurde und kann das jetzt so auf den Markt kommen. Dann gibt es da auch einen Test für zum Beispiel den Touchscreen, wo dann einfach so ein Stift, wie man ihn kennt, diese Bedienstifte für Handys, automatisiert die ganze Zeit nach rechts, swipe nach links, swipe nach oben, swipe nach unten, swipe, um halt zu schauen, wie gut dieses Display sich auch bei längerer Benutzung macht. Ob es da irgendwie dann Performance-Probleme gibt, ob das Display an irgendwelchen Stellen Blindspots hat, wo es nicht so gut reagiert. Und dann sitzen halt die Leute da am Computer und sind diese ganzen Testergebnisse am Auswerten, sind nach Fehlern am Suchen. Und nachdem dann ein Handy das alles durchgemacht hat, kann es dann auf den Markt kommen. Und dann siehst du es im Saturn in der Packung.
Total spannend. Ich stelle mir das wie so eine ewig lange Halle vor, wo so ein Smartphone so halt durchfahren muss, wie so durch so einen Parcours. Und am Ende gibt es noch so einen 15 Meter Falltest. Das ist dann so das letzte Ding, ob es den auch noch übersteht. Und es kommen so Flammenwerfer von der anderen Seite für den Hitzetest. So ungefähr stelle ich mir das jetzt vor.
Das funktioniert tatsächlich zum Glück noch mit ein bisschen mehr menschlicher Intervention.
Okay.
Woran die auch arbeiten zum Beispiel, wir hatten ja jetzt über Robotik geredet, auch über Hände und so. Jetzt gerade arbeiten die zum Beispiel mit Roboterhänden, die Packungen aufmachen. Das ist ja was, da denkst du gar nicht dran. Aber ich denke, jeder kennt noch dieses ganz, ganz alte Video vom ersten iPhone, wo ein Typ sich das gekauft hat, nachdem er ewig in der Schlange stand und aufmacht, es fällt direkt aus der Packung und geht kaputt.
Ja.
Und das möchte man ja verhindern. Das heißt, da gibt es wirklich dann einfach Roboterhände, die einen nach dem anderen die Packungen von diesen Handys und Tablets aufmacht, um zu schauen, fällt das da direkt raus? Ist das intuitiv eingepackt? Also das ist total krass. Und das ist eine Anwendung, da hätte ich nie dran gedacht.
Nee, beim besten Willen nicht. Okay, also es wird einfach alles mitgedacht. Von vorne bis hinten. Wie groß ist denn jetzt kein Podcast ohne das Thema künstliche Intelligenz? Wir haben eben schon über Embodied AI gesprochen, aber wie groß ist denn das Thema KI auch? Vielleicht auch im Testlabor, vielleicht auch generell bei den Robotikunternehmen oder bei, ich bin mir sicher, bei allen Unternehmen, die ihr besucht habt, war das auch ein Thema irgendwann, worüber ihr gesprochen habt, oder?
Also ich muss sagen, KI, ich dachte, ich war am Anfang des Jahres auf der CES in Las Vegas und ich dachte da schon, also KI ist ja wirklich überall. In China ist das nochmal ein ganz anderes Level. Also ich glaube, in China, du kannst kein Produkt veröffentlichen, ohne dass irgendwie KI da drin ist.
Wirkt sonst zu veraltet?
Genau, ich glaube, das ist einfach verboten. Das ist so sozial geächtet. Also egal, was das ist, es ist KI drin und ich habe damit die besten Anwendungen von KI gesehen und die schlechtesten. Also okay. Das ist ein ganz breites Spektrum.
Erzähl, was war das Beste?
Also das Beste hatte ich, glaube ich, schon erwähnt, diese Echtzeitübersetzungen, die auch wirklich nur so gut möglich sind durch KI, weil KI diesen Kontext hat. KI schafft das. Was ich auch unglaublich gut fand, die sind total weit, auch was Videogeneration mit KI angeht. Wobei ich da auch eine harte Grenze ziehen muss. Und zwar haben wir da eine Präsentation bekommen. Und am Anfang hieß es ja, mit KI können Videos verbessert werden, wenn zum Beispiel ein Redakteur ein Video aufgenommen hat vor Ort. Und dann fällt im Nachhinein dann doch auf, ah Mist, der eine Take war nicht so gut. Der Redakteur ist jetzt aber wieder zu Hause im Homeoffice. Dann kann man mit dieser KI-Software einfach so einen Clip sozusagen anhand des Beispiels nachmachen, aber ein bisschen besser. Das ist eine Anwendung, die halte ich für sehr sinnvoll. Aber dann ging diese Präsentation weiter und plötzlich waren wir bei, ja, und irgendwann kann KI einfach Filme machen, weil das ist ja viel günstiger. Und da bin ich dann, da ist eine rote Linie für mich.
Ja, also wenn KI das komplett übernehmen soll, ne? Das ist genau. Quasi so, war so das Ende der Präsentation dann wahrscheinlich, ne?
Ja, und das sehe ich halt generell in China mit KI. Das ist ein anderer Mindset, als wir ihn hier in Deutschland und in den USA haben. Hier in Deutschland und in den USA sehen wir KI aktuell als eine Unterstützung. Das Ziel ist es, dass KI den Menschen unterstützt. Und wir, das ist wie so ein Dämon mit Weihwasser, wenn wir hören, dass KI halt den Menschen wirklich ersetzen soll. Das wollen wir gar nicht hören hier in Deutschland. In China scheint das den Leuten nichts auszumachen. Das ist da viel akzeptierter auch zu sagen, ja, irgendwann wird KI das komplett machen. Und meine These ist, dass in China einfach dieses Problem des Jobmangels, des Arbeitsmangels nicht so existiert, wie er hier bei uns in Deutschland, in den USA existiert. Das heißt, diese Angst, dass da wirklich massive Jobs wegfallen könnten und die Leute massenhaft arbeitslos sind, die existiert da nicht so. Und deswegen geht China da halt viel willentlicher einen Schritt noch weiter, als wir hier halt in Deutschland das machen. Hier wollen wir KI unterstützend haben, dort wollen sie KI wirklich haben als ein weiterer Mitarbeiter, der dann auch eine andere Stelle ersetzt.
Funktioniert das in der Realität? Also hast du die, ich meine, ihr habt ja auch mit CEOs gesprochen, habt ihr die damit mal konfrontiert und gefragt, hey, funktioniert das denn auch? Also wenn das aufgeht, wenn wir da Millionen von Jobs outsourcen an die KI, bleiben wirklich noch Jobs für alle übrig oder hinterfragen die diese Entwicklung?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und da komme ich auch auf ein Gespräch zurück, was wir mit dem Rocket CEO hatten. Und zwar hat er uns eine kleine Präsentation gegeben, wie gesagt, Rocket Smart Glasses. Und da ging es halt eben auch darum, dass er meinte, ja, aber die Smart Glasses, in seiner Vorstellung hat jeder von uns in 5 bis 10 Jahren so ein paar Smart Glasses mit einem coolen Display in der Hand und eigentlich brauchst du dein Handy gar nicht mehr, das ist sozusagen nur noch ein Point of Contact. Und er meinte dann, ja, aber das Ziel ist es ja immer noch, die Human Challenge da am Leben zu erhalten, dass wir nach wie vor halt den Menschen nicht komplett entmächtigen. Man denke jetzt mal an Wall-E oder Idiocracy als Filmbeispiele. Und da habe ich dann nämlich auch mich gefragt, aber wie? Wie wollen wir diese Human Challenge aufrechterhalten? Wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, in 5 bis 10 Jahren hat jeder von uns so eine Brille auf der Nase, die in Echtzeit jede Sprache für uns übersetzen kann. Was motiviert uns als Menschen dann noch dazu, uns in der Schule oder in unserer Freizeit hinzusetzen und eine andere Sprache mit unserem eigenen Hirnschmalz zu erlernen? Und das ist, finde ich, schwierig. Und ich glaube, da werden wir noch in ein gesellschaftliches Problem rennen. Denn ich denke mal, es gibt so ungefähr die Hälfte der Menschen, die intrinsisch motiviert sind. Die wirklich sagen, ja, aber ich möchte was lernen für mich. Ich weiß, es gibt einfachere Wege da drum herum, aber ich möchte das einfach. Und diese Leute werden auch in Zukunft mit der Technik neue Dinge lernen und werden ihr Hirn aktiv halten. Aber dann gibt es Leute, die immer den einfacheren Weg wählen werden, was auch nicht verwerflich ist. Das ist evolutionär eigentlich eine sehr gute Sache. So haben wir uns als Spezies entwickelt. Jede Spezies entwickelt sich zum geringsten Aufwand. Aber wir wissen, dass das für unsere Gesundheit, vor allem auch für unsere Hirngesundheit im Alter, ganz fatal ist. Und ich glaube, da kommen wir wirklich noch an einen Punkt, wo es sehr schwierig wird, diesen konstanten technischen Fortschritt mit uns als Menschen, mit unserer Biologie zu vereinen. Und ich glaube, da denken gerade die CEOs nicht genug dran.
Was hat er denn geantwortet, der CEO, auf die Frage?
Leider habe ich darauf keine Antwort bekommen können, weil ich leider von meiner Frage gesnufft wurde.
Oha, okay. Ich glaube, das sind so zwei Fragen, die damit aufgemacht werden. Einmal so, wie menschlich und selbstbestimmt bleiben wir, wenn Technik uns dann ständig begleitet und Dinge abnimmt und abnehmen kann. Und auf der anderen Seite, gerade bei der Frage mit KI, wenn sie uns dann auch Jobs wegnimmt mit, oder ist die Frage, weil viel auf der einen Seite sagen dann einige, ja, dann haben wir Zeit wieder für andere Dinge, für Dinge, die wir gerne machen wollen. Dann ist die Frage nach, wie realitätsnah ist das? Ist das wirtschaftlich? Funktioniert das? Also ich finde es halt interessant, dass wir sprechen darüber. Ich glaube, was auch einer der Gründe ist, warum wir vielleicht KI auch ein bisschen zweifelnder gegenüberblicken, als dann zum Beispiel jetzt in China, wie du es erzählt hast. Hast du solche Diskussionen jetzt, klar, der CEO hat jetzt nicht geantwortet, aber gab es noch andere Situationen, auch vielleicht irgendwie so im kleineren Rahmen, wo ihr darüber gesprochen habt? Ist das ein Thema da?
Ja, also das war auch vor allem ein Thema zwischen mir und anderen Journalisten dort vor Ort. Also ich bin ja jetzt seit neuestem unser AI Transformation Manager für Insight Digital. Eine Position, die ich auch sehr toll finde, vor allem da ich eben ein KI-Skeptiker bin. Also ich sehe das unglaubliche Potenzial von KI, aber ich bin, glaube ich, noch weit genug von so einer KI-Psychose entfernt, dass ich es immer noch schaffe zu fragen, warum und ergibt das gerade überhaupt Sinn, das so zu machen. Und mir ist jetzt vor allem auch aufgefallen, dass bei vielen Journalisten diese Dichotomie noch aufrecht erhalten wird. Also dass das wirklich eine Sache ist, die wir noch aktiv hinterfragen. Und ich glaube, das wird immer wichtiger, das zu machen. Denn jetzt aktuell sind wir zum Beispiel an einem Punkt, wo wir sagen, ja, wir benutzen KI, um unseren Redakteuren mehr Zeit zu lassen für das, was sie wirklich machen wollen. Also für Recherche, für das Schreiben von wirklich guten Artikeln. Und wir benutzen KI, um uns da den Rücken freizuhalten. Aber wir müssen auch einfach akzeptieren, dass KI mittlerweile absolut an einem Punkt ist, wo die auch selber Artikel schreiben kann. Und wie managen wir das dann in Zukunft, dass wir halt sagen, ja, okay, aber wir wollen das trotzdem beim Menschen lassen, auch wenn die KI das kann. Und das sind super viele Sachen, dass jetzt zum Beispiel KI kann einen Roman schreiben. Und manchmal kommt da sogar was richtig Gutes bei raus. Bei manchen menschlichen Romanen frage ich mich, was ist da eigentlich passiert im kreativen Prozess? Und wie halten wir das, dass die KI davon fernbleibt? Weil sonst ersetzen wir uns wirklich irgendwann überall selbst. Weil das, was du auch gerade meintest mit dem, ja, dann haben wir mehr Zeit, das zu machen, was wir wollen. Das war ja früher schon mal so mit der Industrialisierung, dass wir halt eben gesehen haben, okay, gut, die Menschen vorher waren primär in den Fabriken tätig, standen da am Fließband beziehungsweise vor dem Fließband noch an den einzelnen Stationen. Und dann kam die maschinelle Weiterentwicklung und die Menschen sind aus den Fabriken raus und sind eben in diesen Service-Sektor gegangen. Wir hatten viel mehr Leute, die kreativ arbeiten, die journalistisch arbeiten, die im Callcenter sitzen. Und jetzt werden genau diese Stellen wieder ersetzt. Und gleichzeitig wird auch die Industrie nochmal weiter umgekrempelt.
Und es gibt keinen neuen Sektor, wo die Leute hin können.
Ich sehe nicht, dass wir jetzt plötzlich wieder zurückgehen zu einer Agrargesellschaft, weil selbst da ist die KI mittlerweile. Weißt du, wie hochautomatisiert diese Maschinen sind?
Ja, ja.
Deswegen, wir müssen da ganz drastisch sein und müssen sagen, nee, aus gewissen Sachen wollen wir die KI einfach raushalten, auch wenn sie es kann. Und ich glaube, das wird schwierig.
Umso wichtiger wäre es ja eigentlich, da mit Vorreiter zu sein, um dann auch, weil ja auch Regeln quasi jetzt on the go mitgemacht werden, da mitzusprechen. Ja, wir haben jetzt gerade mal darüber gesprochen, wie kompatibel sind diese Visionen eigentlich mit unserem Verständnis, mit dem, was wir in Europa haben. Selbstbestimmung, Alltag, Privatsphäre, auch haben wir am Anfang auch kurz angesprochen. Ne? Vielleicht mal komplett andersrum gefragt. Wir haben jetzt geguckt, was machen wir eigentlich anders, wo hinterfragen wir anders. Gibt es was, wo europäische Firmen von den chinesischen Unternehmen lernen können? Mai,
oh,
die andere Seite.
Ich habe vor kurzem eine Statistik gesehen. Ich kann die jetzt nicht die genauen Zahlen zitieren. Und zwar wurden da verglichen einmal Europa als Ganzes, also die Europäische Union als Wirtschaftsstandort, dann China und dann die USA. Und da ging es darum, wie viele Startups kommen aus dem Land, wie viele von den Startups sind erfolgreich, wie viele Produkte bringen die im Jahr auf den Markt. Und da hat man eine Kluft gesehen. Also das hatte ich mir so extrem nicht vorgestellt, dass wirklich dass China das Ganze leitet. Danach kommt mit ein bisschen Abstand, aber jetzt nicht so drastisch, kommt die USA. Und dann irgendwo ganz weit abgehängt unten haben wir die Europäische Union, weil wir uns einfach zu langsam bewegen. Und das hat viele Ursachen. Zum Beispiel, was ich in China auch oft gehört habe, ist, warum nicht einfach diesen Prototyp produzieren? Wir haben doch die Ressourcen, die Fabriken, die ganzen Materialien hier. In Deutschland können wir das nicht so einfach. Wenn wir hier einen Think Tank haben, ein Startup, und das denkt sich ein Produkt aus, dann müssen wir erst wieder nach China gehen oder in die USA, um dort halt unsere Produktion anzustoßen. Wir können nicht einfach sagen, ach komm, wir haben doch hier die Ressourcen, wir produzieren das mal eben schnell. Das gibt's hier nicht. Und dann ist bei uns auch dieser Mindset der extremen Vorsicht. So, es geht nur mit Sachen voran, die sich schon erwiesen haben, wo wir schon wissen, ja, das wird Erfolg haben. Wir probieren nicht viel Neues. Und das ist in China ganz anders. Ich muss sagen, ich habe da teilweise Dinge gesehen, da habe ich mir gedacht, okay, erstens, wer hatte diese Idee? Und zweitens, realistisch. Also das ist eine coole Sache, aber wer holt sich sowas in seine Wohnung? Aber die machen das einfach. Und dann stehen die da an der Messestand und die haben schon den funktionierenden Prototypen. Und dann denke ich mir, ja, also ich meine, ich hätte vorher nie daran gedacht, dass ich so ein Ding haben möchte. Aber jetzt, wo ich es hier sehe, ist eigentlich nicht schlecht.
Jetzt will ich wissen, was du da gesehen hast.
Ich habe einen Automaten gesehen, der deine Schuhe putzt. Aber halt so, du tust deine Schuhe da rein, deine Sneaker. Und dann werden die wie in so einer Spülmaschine, wie ein Teller in der Spülmaschine, 2 Stunden lang gereinigt und getrocknet. Und ich als jemand, der regelmäßig zum Stall geht, ich finde das ja so toll, wenn ich so ein Ding auf dem Balkon hätte und da einfach meine Stallschuhe mal reinigen könnte. Und sowas, da hätte ich überhaupt nicht dran gedacht, dass es für so ein Produkt einen Markt gibt. Und die haben es einfach gebaut und das steht jetzt da und jetzt kannst du es einkaufen.
Wahnsinn. Also jetzt haben wir die eine Seite der Medaille mal angeguckt, die andere Seite haben wir schon gesehen, wo du dir gedacht hast, okay, da bin ich froh, dass wir in Europa ein bisschen kritischer nachfragen und auch zum Beispiel in den USA. Was war denn zusammengefasst für dich jetzt so die größte Erkenntnis? Wir haben jetzt am Anfang angefangen mit einem Satz, der alles beschreibt, aber was ist so hängen geblieben nach deinem Blick hinter die Kulissen?
Also tatsächlich hängen geblieben ist bei mir viel Optimismus, aber auch viel ein Gefühl von Eigenverantwortung. Also ein Gefühl von, diese Technik wird uns gegeben, die wird kommen, das ist einfach auch nicht mehr aufhaltbar. Dass KI irgendwann an allem irgendwie drinne sein wird, ist einfach ein Fakt des Lebens mittlerweile und dieser Genie wird auch nicht zurück in die Flasche gehen. Und das ist für uns halt ein Punkt, wo wir sagen müssen, okay, wir machen das Beste aus dieser Technologie und ich glaube, wenn wir das schaffen, dann kann das eine echt coole technische Zukunft werden. Wenn wir es nicht schaffen, dann schaffen wir uns selber ab. Das ist also ein ziemlich hohe Stakes. Aber bei mir bleibt Optimismus hängen, einfach weil ich daran glauben möchte, dass wir als Menschen eigentlich eine ziemlich intelligente Spezies auch sind.
Und wir haben einen Selbsterhaltungstrieb.
Genau. Und ich glaube auch spätestens, wenn dann alles schief geht, dann werden wir nochmal überdenken und werden uns sagen, okay, Moment mal, ich glaube, irgendwo sind wir falsch abgebogen. Und hoffentlich können wir an dem Punkt dann doch nochmal zurück zur Kreuzung.
Du hast vorhin schon die Industrialisierung angesprochen. Viele vergleichen ja momentan ja auch die Erfindung der KI oder beziehungsweise das Ausrollen der KI für quasi den Alltag so ein bisschen als ähnlichen Einschnitt. Wird man dann in ein paar Jahren sehen, wo wir gelandet sind. Was wir heute auf jeden Fall gesehen haben, ist, wo Chinas Tech-Zukunft jetzt bereits schon steht. Also wir waren in Roboterfirmen unterwegs, das Smartphone-Labor, wo sie entwickelt und getestet werden, gesehen. Die KI-Demos, Unternehmen, die mit extremer Schnelligkeit an neuen Produkten arbeiten. Ja, und wie das Ganze dann wirklich auch im chinesischen Alltag aussieht, darum geht es dann in Folge Nummer 2, die hört ihr nächste Woche Donnerstag. Wir gehen raus aus den Laboren, rein in die Restaurants, in die Hotels, in die Apps auf den Smartphones, wir gehen in die U-Bahn, auf die Straßen, in die Parks, wir gucken mal, wie lebt es sich in einem Land, in dem das Smartphone mit 2 Apps gefühlt alles organisiert, wo Roboter eben die Essen schon bringen, Drohnen fliegen, bezahlen ohne App, funktioniert sowieso kaum noch. Wir schauen uns das mal an, deswegen abonniert unbedingt den Podcast für Folge Nummer 2. Und hier erstmal Dankeschön, Corinna, für den Blick hinter die Kulissen.
Ja, sehr gerne, Johanna, einmal.
Und wir hören uns dann nächste Woche Donnerstag in Folge Nummer 2. Bis dahin, freue dich auf morgen.
Tschüss.